Aus dem 6. Kapitel des Epheserbriefs lese ich jetzt heute die Verse 11 und 12 unter dem Thema »Die wahren Feinde der Gemeinde Jesu«. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Als Gemeinde Jesu wundern wir uns ja manchmal über die Widerstände. Bruder Nützold hat es ja auch gerade gesagt, was für Widerstände im Vorfeld waren, um Gottes Wort auszubreiten und welche Anfechtungen im Nachhinein auch auf Kinder Gottes einstürmen. Und wir fragen uns manchmal, warum, warum? Müssten wir nicht gerade diejenigen sein, die auch optisch am bewahrtesten sind? Ich hatte gerade gestern mit einem Familienvater, dessen Frau weiterhin immer wieder neue Krebsherde hat, gesprochen. Er war verzweifelt. Ja, der Herr muss doch Gebet erhöhen. Er muss doch uns segnen und so. Er sage, wir haben nicht die Verheißung, dass äußerlich alles gut geht. Aber wir haben die Verheißung, dass wir innerlich geborgen sind und an dem Herrn bleiben dürfen und er uns durchbringt. Auch Christen erleben äußerlich manche Niederschläge. Aber das gehört zu dem Leben, weil der Teufel einen Zorn hat. Wir merken das besonders, meine Frau und ich, wenn wir mit okkult belasteten Menschen zu tun haben. In der Seelsorge werden wir angegriffen. Da passieren phänomenale Dinge, die dann nach einer Zeit wieder weg sind. Aber wir merken es. Wir merken es, ja. Und das will der Apostel Paulus hier der Gemeinde auch sagen. Bildet euch nicht ein, dass ihr bloß einen menschlichen Kampf führt. Ihr habt es mit den Mächten der Finsternis zu tun, die allerdings durch Jesus Christus besiegt sind, aber immer wieder versuchen, auch die Kinder Gottes schachmatt zu setzen. Dass die Gläubigen also in dieser Welt oft gerüttelt werden und geschüttelt, liegt an dem Interesse des Feindes Gottes, dem Satan. Das ist sein Interesse. Er bekämpft nämlich das Werk Gottes in Jesus Christus bis zu seinem Ende. Er gibt nie auf, bis er vernichtet wird, bis er in den feurigen Pfuhl kommt. Er weiß sogar, dass er wenig Zeit hat und dass sein Ende besiegelt ist, das weiß er. Wir lesen das ja auch im Evangelium, als Jesus Christus über den See Genezareth fuhr und auf der anderen Seite des See Genezareths ein Besessener schon auf ihn wartete. Und aus diesem Besessenen, die Dämonen sprachen, bist du gekommen, uns zu quälen vor der Zeit? Wir wissen, dass wir gequält werden. Bist du gekommen? Viele Christen auch in unseren Tagen halten das ja nicht mehr für möglich. Und da hat der Satan mit ihnen natürlich ein leichtes Spiel. Diese Mächte sind da, auch wenn wir sie nicht sehen. Und sie arbeiten ganz geschickt. Darum ist diese Waffenrüstung so wichtig, sie anzuziehen, damit wir nicht aus dem Zeugnisstand, zu dem wir berufen sind, herausgeworfen werden. Wir werden angefochten, zum Beispiel sagt Jesus Christus zu Petrus, Lukas 22, Vers 31, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt. Also er ist unterwegs. Er möchte euch sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Satan hat deiner euer begehrt. In Johannes 14 spricht der Herr auch ganz klar davon, von diesen Kräften, die sich aufmachen gegen Gott, gegen den Gesalbten, den Sohn, gegen die Gemeinde. Da spricht der Herr vor Golgatha, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Aber dann der kleine Zusatz, Er hat nichts an mir. Aber nach Möglichkeit möchte er mich aus dem Mittel schaffen. Der Fürst dieser Welt, das ist der Fürst der Finsternis. Ihm ist aber die Macht genommen, die Vollmacht genommen, so wir bei dem Sieger bleiben. In Hebräer 2, Vers 14 steht es ja, nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er, also Jesus Christus, dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod die Macht dem nimmt, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Also der wirklich die Menschen in den Abgrund, in den Tod ziehen wollte. Und dieser Kampf, obwohl er auf Golgatha durch Jesus entschieden ist, wird aber immer wieder geführt durch den Satan. Er versucht jeden von uns, wie wir hier auch sind. Keiner wird verschont, nicht einer. Angriffe, glaubensschwach machen, mutlos werden. Das passiert auch durch Krankheit. Wie viele Gläubige habe ich schon erlebt auf dem Krankenbett, dass sie resignieren? Das ist der Satan. Vorher haben sie starke Glaubenslieder gesungen, gebetet, aber dann plötzlich, wo ist nun der Herr? Das sind alles Anfechtungen aus der unsichtbaren Welt. Aber Jesus ist gekommen, dass er dem Teufel die Macht nehme, der nämlich die Vollmacht über den Tod, über die Finsternis hatte, durch das Anrecht, das er über die Sünde bekommen hat. Bei allem Wüten und Toben der Macht der Finsternis wird aber die Gemeinde Jesu, so wie es der Herr auch in Matthäus 16, 18 sagt, von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden. Die Anfechtungen sind also im persönlichen Glaubensleben nicht besondere Lebensumstände oder ihnen zuzuschreiben, sondern sie sind darauf zurückzuführen, dass der Fürst dieser Welt mit seinem ganzen Dämonenheer versuchen möchte, die Kinder Gottes vom Zeugnis von der Gnade abzuhalten. Wenn er schon nicht erreichen konnte, dass wir unbekehrt blieben, wenn er schon nicht die Menschen von der Gemeinschaft mit Jesus abhalten konnte, dann will er zumindest das Zeugnis zerstören, dass durch diese ja nicht irgendeiner noch zum Glauben kommt. Sie sollen so dargestellt werden, dass alle sagen, das lohnt sich nicht, Christ zu werden. Wenn ich den ansehe, kannst du vergessen, Christ wäre nicht. Das ist sein Werk. Er will uns zu Karikaturen machen, die gar keine Lebensbotschaft des Glaubens haben. Wortbotschaft schon noch. Und das ist die raffinierte Seite des Teufels, dass wenn er die Wortbotschaft bei uns zulässt, macht er uns noch unglaubwürdiger, wenn die Lebensbotschaft fehlt. Deswegen sind Christen so angefochtene Leute und oftmals auch vom Leben her so zurückgedrängt, wenn sie sich zurückdrängen lassen, dass auch dieses Wortzeugnis Heuchelei wird. Dass die Leute sagen, guck mal, was der redet, fromm. Aber sein Leben, keine Überwindung, keine Freude, keine Strahlung. Ja. Das ist das Ziel dabei. Niemand soll mehr zum Glauben kommen. Verderben bringt er der Widersacher. Und der Herr Jesus hat ja auch gesagt, er ist ein Mörder und ein Lügner. Ein Mörder und ein Lügner. Ich lese uns mal auch im Lukas 8 diese Begebenheit, die ich kurz angesprochen habe, am See Genezareth zu Gadara. Vers 27 und 28. Als Jesus aus dem Schiff trat auf das Land, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte Dämonen von langer Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in keinem Haus, sondern in den Gräbern. Da er aber Jesus sah, schrie er und fiel vor ihm nieder und rief, was habe ich mit dir zu schaffen? Also es war nicht der Mann, das waren die Geister in ihm. Jesu, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich bitte dich, du wollest mich nicht quälen. Und in Vers 33, daran sieht man, dass diese Geister Gefallen am Morden haben, am Töten haben. Sie merkten, dass sie nach diesem Gespräch mit Jesus nicht mehr in diesem Menschen bleiben können. Sie sollten raus. Und dann baten sie, dann lass uns doch in die Säue fahren. Was war die Absicht? Sie wollten morden, kaputt machen. Das war die Absicht. Nicht, dass sie das Tier einfach nur besitzen, sondern wir lesen es ja dann auch, Vers 33, da fuhren die Dämonen aus von den Menschen und fuhren in die Säue und die Herde stürzte sich vom Abhang in den See und ersoff. Das war das Ziel. Das ist das Ziel der Mächte der Finsternis. Zerschlagen, zerstören, töten. Das ist auch der Grund, warum Christen oftmals miteinander streiten und aneinander kommen. Das ist der Satan. Das ist er. Er verführt sie, damit sie durch das Aneinanderkommen auseinandergehen und dass sie isoliert werden und zeugnislos werden. Das ist der Grund. Und wir sollen wach sein. Wir sollen hinter die Kulissen schauen und sagen, das gönnen wir aber dem Feind nicht. Und er wird sein Werk weiterführen bis zu der Stunde, von der es auch in der Offenbarung heißt, dass er geworfen wird in den feurigen Pfuhl. Wir lesen ja in Offenbarung 12, Vers 12 von ihm, freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, aber weh denen, die auf der Erde wohnen. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und in Kapitel 20, Vers 10 lesen wir dann, der Teufel, der sie verführte, die Menschen, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber bis sich das erfüllt, geht dieser Kampf hier weiter. Wir lesen auch in Jesaja 14 von seinem Begehren. Wir könnten uns ja fragen, kann der Teufel nicht umkehren und Buße tun? Warum können wir das? Warum kann es der Teufel nicht? Die Menschen sind verführt worden, aber der Satan hat sich selbst verführt. Die Sünde war in ihm, das Aufbegehren in ihm. Wir Menschen sind verführt worden und dürfen durch die Gnade des Herrn zurück. Aber er selbst hat sich gegen Gott aufgelehnt. Wir lesen im Propheten Jesaja im Blick auf den Sturz Babels und dahinter steht ja immer eine finstere Macht. Das sehen wir ja auch bei einzelnen Menschen unserer Zeit. Da gucken wir ihnen in die Augen und merken, die sind getrieben vom Widersacher. Steht oftmals eine finstere Macht bei denen, die immer Böses wollen. Das sieht man ihnen schon an. Ja, die Unruhe in ihnen. Und so wird hier geschrieben auch von dem Widersacher, wie bist du denn vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällt, Jesaja 14, ab 12, der du die Heiden schwächtest, du dachtest doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren. Ja, ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist diese Gesinnung des Satans. Ich dulde nicht den Schöpfer neben mir. Ich will nicht, dass er existiert. Da, wo er sitzt, will ich sitzen. Ja, und damit hört er nie auf und das ist sein Verderben. Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird dich schauen und betrachten und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte? Der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin zerbrach und gab seine Gefangenen nicht los? Er gab auch die Menschen, die ihm durch Sünde gehörten, nicht los. Keinen. Sie mussten ihm entrissen werden durch Jesus Christus. Nur durch Jesus wurde dieser Sieg errungen. Keiner konnte sich lösen vom Satan, vom Tod. Und wenn er noch so gutes Leben versuchte ans Licht zu bringen, er ließ seine Gefangenen nicht los. Wir haben es also nicht mit Menschen, im Glaubenskampf zu tun, sondern mit Fürstentümern und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So haben wir es ja auch im Anfang des Epheserbriefes gelesen, Kapitel 2, Vers 2. Diese Mächte haben ihr Werk in den Kindern des Unglaubens. Also wir müssen uns gar nicht wundern, was Menschen, die Jesus nicht angehören, alles so fabrizieren, was sie so reden und tun. Wir müssen uns gar nicht wundern. Dahinter steht der Geist des Satans, der alles aufwiegelt gegen Gott. Gottes Gebote gelten nicht mehr. Ach, das ist doch lange her. Das antiquarische Buch, die Bibel, das liest man doch nicht mehr. Das müssen wir einfach umschreiben. Gott genügt nicht Göttern, wäre doch auch gut. Oder diese lästerliche Übersetzung, wo man dann sagt, dass eben durch das Menstruationsblut der Maria die Heiligung geschehen ist. Ja, das gibt's ja alles auf dem christlichen Markt heute. Ja. Der Geist lebt und hat sein Werk in den Kindern des Unglaubens und wo es möglich ist, will er die Schwachpunkte der Gläubigen ausnutzen für sein Werk. Das Ziel ist also, Gemeinde Jesu zu zerstören. Manch einer fragt sich ja, warum bin ich als Christ überhaupt noch auf der Erde? Mit Recht fragt er sich das, weil der Herr Jesus in Johannes 17 sagt, alle, die wiedergeboren sind, gehören gar nicht mehr hierher. Sie sind nicht mehr von der Welt. Theoretisch müssten sie sofort nach der Wiedergeburt entrückt werden, weil sie überhaupt gar nicht mehr hergehören. So wie ich nicht, sagt der Herr Jesus. Aber um des Zeugnisses willen sollen sie noch hier sein. Um des Zeugnisses willen. Und das ist der Angriffspunkt des Widersachers, das zu zerstören. Gemeinde Jesu, die auf Erden ist und Zeugnis geben will, muss vernichtet werden. Muss lächerlich gemacht werden, die Gebote müssen einfach umgedreht werden, der Humanismus auf den Leuchter gestellt werden. Aber wir sollen und dürfen uns an Jesus Christus orientieren. Und wenn wir eng an ihm bleiben und seine Waffenrüstung, und wir werden sie ja dann in der nächsten Bibelstunde im Detail durchgehen, anhaben, kann der Widersacher uns nicht aufhalten, das Zeugnis der Gnade für suchende Menschen weiter zu sagen. Wenn der Apostel Paulus uns also auf diesen Feind aufmerksam macht, dann nicht deswegen, dass wir ihn fürchten müssten, sondern darum, damit wir auf der Hut sind. Auf der Hut sind, wachsam bleiben, im Gehorsam gegen die Stimme und die Rede des Herrn bleiben und in der Rüstung Gottes fest bleiben. Es geht nicht darum, dass wir uns fürchten müssen. Nein, brauchen wir uns nicht. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Aber wachsam sein. Wachsam sein. Es gibt oftmals so Seitenhiebe und wir merken das dann gar nicht. Und plötzlich stehen wir dann abseits. Wachsam sein. Wachet und betet. Es geht also auch nicht um den Selbstschutz. Wir können uns nicht selbst schützen vor dem Widersacher. Deswegen ist es auch nicht geschrieben. Niemand kann sich selber schützen. Der Teufel ist stärker als jeder von uns. Keiner kann sich selbst schützen. Aber wir dürfen im Schutz des lebendigen Gottes bleiben. Darum diese Waffenrüstung. Die Gesinnung, ein Kind Gottes zu sein und zu bleiben und die Gesinnung, dass alle Seelen von Gott geliebt sind und gerettet werden soll, soll in uns pulsieren. Luther hat mal in seinen Tischreden Folgendes gesagt. Er nannte drei Feinde der Christen, die sich von außen aufmachen und die Werkzeuge Gottes missbrauchen oder stoppen wollen. Einmal Werkzeug, ein Feind in dieser Welt, das sind Tyrannen. Wir haben ja die Hitlerzeit auch schon hinter uns und wir haben gesehen, was da alles geschieht. Ein Feind des Glaubens, obwohl es alles so triefend religiös zuging. Ein Feind des Evangeliums, bis in die tiefsten Tiefen hinein. Sogar, dass es ein deutsches Christentum gab, die auch Israel ablehnten, bis zum heutigen Tag. Die nicht mehr auf dem Boden des Evangeliums standen. Die Tyrannen, gottlose Herrscher, sind Feinde des Evangeliums. Ein zweites, sagt er in der Tischrede, sind sektiererische Gruppen, sind Feinde des Evangeliums, Rotten. Und falsche Brüder sind Feinde des Evangeliums, die von außen in die Gemeinde dringen, um sie auszukundschaften und zu Fall bringen zu wollen. Das findet ja alles statt, diese drei Dinge. Ich lese mal drei Bibelstellen dazu, die uns das ja auch verdeutlichen. Einmal 2. Korinther 11, ab Vers 13. Da sagt der Apostel Paulus, solche falsche Apostel, also das Wort Apostel und dann falsch, ja, das passt ja fast beinahe nicht zusammen, solche falschen Apostel und trügerische Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Sie dringen in die Gemeinden ein und tun so, als ob sie dabei wären. Und sie gehören gar nicht dazu. Aber das sind Realitäten, ja? Das sind Feinde des Evangeliums. Das ist auch kein Wunder, schreibt der Apostel Paulus, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als ein Engel des Lichtes. Er erscheint, als ob er im Glanze Gottes wäre. Darum ist es auch nicht etwas Großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit. Unglaublich, unglaublich und doch wahr, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Im Brief an die Galater, Kapitel 2, Vers 4 und 5, heißt es, denn etliche falsche Brüder haben sich mit eingedrängt, sie sind nebeneingeschlichen, auszukundschaften unsere Freiheit, die wir haben in Christo Jesu, damit sie uns gefangen nehmen darin. Aber wir wichen denselben nicht eine Stunde, ihnen untertan zu sein, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestünde. Aber diese werden falsche Brüder genannt, die sich einschleichen und eindrängen. Ist das, was hier Luther auch meinte, sektiererische Gruppen und eben diese falschen Brüder, die überall immer wieder versuchen, Gemeinde zu zerstören. Und dahinter steht der Satan, weil er ja Gottes Werk und die Seinen, das Zeugnis, was Gott durch die Seinen gibt, verhindern und zerstören will. Im Judasbrief im vierten Vers steht, es sind etliche Menschen nebeneingeschlichen, von denen vor Zeiten schon geschrieben ist, solches Urteil, sie sind Gottlose, sie ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Und dieses Wort eingeschlichen bedeutet, sie werden nicht leicht bemerkt. Aber im Herzen sind sie gespalten, sie gehören nicht dazu. Sie bekennen nicht, dass Jesus Gott ist. Sie bekennen Jesus, sie sagen Jesus. Aber die Verbindung, dass Jesus Gott ist, bekennen sie nicht. Das gibt es überall. Und die Kinder Gottes sollen wachsam sein. Es gibt ja keine Gemeinde, die hundertprozentig nur vom Geiste Gottes so durchwirkt ist. Selbst auf den Erweckungsgebieten schleichen sich immer wieder falsche Kräfte ein. Und sie werden manchmal erst gemerkt, wenn schon Schaden angerichtet ist. Es klingt ja alles so ähnlich, ja? Der eine sagt Jesus, der andere sagt Jesus, denkt, ach, ist doch mein Bruder, meine Schwester. Dabei ist er ein Feind. Er gehört gar nicht dazu. Das kommt dann nach einer Weile heraus. Drei Gefahren von inneren der gläubigen Gemeinde versucht der Satan immer wieder ins Feld zu führen. Zum Beispiel auch das erste, die Dezentralisierung des Kreuzes. Das Kreuz soll nicht mehr Mittelpunkt sein. Jesus allein nicht mehr Mittelpunkt sei. Das gibt es auch heute. Man sagt, ja, Jesus. Aber wir haben unsere Programme, wir haben unsere Vorstellung, wie das gemacht wird. Nicht Jesus allein. Jesus genügt nicht mehr. In manchen Gemeinden hört man den Namen Jesu sowieso schon nicht mehr. Da wird dann von Gott geredet allgemein. Aber nicht mehr das Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 10 bis 13 lesen wir mal dazu. Um auch zu verstehen, warum wir diese Waffenrüstung unbedingt brauchen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr allzumal einerlei Rede führt und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung. Und wie ist das passiert, dass das nicht mehr so war in Korinth? Es ist vor mich gekommen, liebe Brüder, durch die auskloes Gesinde von euch, dass Zank da ist, nicht mehr einerlei Meinung. Was geschehen? Ist nicht mehr Jesus allein die Mitte? Nein. Ich sage davon, dass unter euch einer spricht, ich bin Paulisch, der andere Apollisch, der dritte Kephisch, also Petrus, und der vierte Christisch. Da ist nicht mehr Jesus allein das Zentrum. Da werden Menschen an diese Stelle gestellt, wo nur Jesus stehen sollte. Wie? Ist denn Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Also er bringt das hier wirklich auf den Punkt. Dezentralisierung des Kreuzes. Jesus nicht mehr in der Mitte. Andere neue Bezugspunkte sind wichtiger als Jesus allein. Das ist eine große Gefahr. Und das ist ja schon, das merken wir ja auch schon in den Schwierigkeiten, wenn einer seine Denominationsform verteidigt. Ja? Der eine verteidigt seinen Baptismus, der andere seinen Methodismus, der andere vielleicht den EC oder Landeskirchengemeinschaft. Das ist schon falsch. Als Kinder Gottes spielt das die Rolle nicht, sondern Jesus ist der Erlöser. Und nicht die unterschiedlichen Formen sind dabei das Wichtige. Aber hier ist das Werk des Satans bereits zu sehen. Nur wer am Wort vom Kreuz bleibt, bleibt auch bei Jesus und bleibt in dem Sieg. Darum steht es ja auch hier, 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühmt, der soll sich nur des Herrn rühmen und nichts anderes. Und da ist die Einheit immer da, da kann der Teufel nicht rein. Ja? Und in Vers 18 vom ersten Kapitel, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Kraft, eine Gotteskraft. Rühmen des Kreuzes, rühmen des Herrn Jesus. Eine andere Art, die Gemeinde Jesu zu zertrennen und vom Geist gewirkten Zeugnis zu lösen, ist die Gesetzlichkeit. Indem der Feind die Gläubigen verführt, nur noch in der äußeren Form den Glauben zu demonstrieren. In 2. Korinther 3 sagt der Apostel Paulus Folgendes auch darüber. Vers 6. Jesus, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Amt, das Amt zu führen des Neuen Testaments, hat es getan, nicht im Buchstaben, sondern im Geiste. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Steine gebildet war, Klarheit hatte, also dass die Kinder Israels nicht konnten ansehen, das Angesicht des Mose, um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhört, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben? Also wir sehen hier die Möglichkeit der Verschiebung, ja, in Römer 7, Vers 6 dazu. Auch das ist ein Werk des Widersachers, die Gläubigen zu verhaften wieder in Gesetzlichkeiten, damit sie nicht vom Geist Gottes geführt werden. Denn der Geist Gottes führt immer auf den Weg der Wahrheit. Er führt nie zur Sünde, ja. Römer 7, Vers 6, nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben. Denn das Gesetz hat uns gefangen gehalten, steht hier. Das hielt uns gefangen. So, dass wir jetzt dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Auch das schafft der Widersacher oft, sehr häufig, wieder die Gläubigen an den Buchstaben ranzubringen und nicht mehr an die Hingabe des zum Herrn kommen zu lassen und Erleuchtung durch den Heiligen Geist zu bekommen. Ich bin ja manchmal erstaunt, was die Einzelnen auch so aus den Bibelversen sehen. Steht gar nicht da. Einfach weil sie nicht geführt sind durch den Heiligen Geist. Lesen sie völlig Falsches. Völlig Falsches und klagen sich durch dieses, was sie gelesen haben, an. Werden blockiert, werden traurig. Die Freude an dem Sieg Jesu kommt dann gar nicht mehr auf. Das ist auch ein Werk des Feindes. Denn wo er wieder zurückfällt in den Buchstaben, bewegt sich der Gläubige in der Beachtung von Tagen und Formen, Erscheinungsformen, und dann regt er sich über das auf und jenes auf und merkt nicht, dass er missbraucht wird. Lesen wir mal einige Stellen aus dem Galaterbrief. Galater 3, mit dieser Gruppe Gläubigen musste der Apostel Paulus auch recht scharf umgehen, und zwar um des Zeugnisses Jesu willen, dass das wieder aufleuchtet. Er schreibt hier, ihr unverständigen Galater, also es sind ja Christen, wiedergeborene Christen, wer hat euch denn bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, welchen Christus Jesus vor die Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt? Ich will von euch lernen, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? In Kapitel 4 des gleichen Briefes, 9 bis 11, steht: Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen? Das ist die Verführung des Satans, den ihr von Neuem an dienen wollt. Ihr haltet Tage und Monate, Feste und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Und nochmal ins dritte Kapitel zurück, Vers 10 und 11. Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist doch offenbar. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und das Gesetz ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Also auch hier sind verführerische Kräfte, nicht? Wir kennen das ja auch in mancherlei Gruppen, die wirklich so schon verbissen sind, wieder in der Gesetzlichkeit. Und sie haben kein Zeugnis der Gnade mehr. Der Teufel hat es geschafft, sie mundtot zu machen. Waffenrüstung, aufpassen. Wir sollen nicht aufs Abstellgleis der Gesetzlichkeit gestellt werden, denn dort wirkt der Geist Gottes nicht mehr. Das nennt der Apostel Paulus bewusst ein anderes Evangelium. Das wäre ein anderes Evangelium. Kapitel 1, Vers 8 und 9 im Galaterbrief, wo er das dann sagt: So auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würden das Evangelium anders predigen, denn das, wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir es nochmals, so jemand euch das Evangelium anders predigt, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also das heißt, der hat euch verführt, der hat euch weggebracht von Jesus allein, dem Kreuz, dem Sieg. Und ihr seid wieder ein Spielball der Macht der Finsternis geworden. Der Gläubige ist zur Freiheit in Jesus, nicht zur Freiheit für sich selbst, zur Freiheit in Jesus berufen, dass er vom Geist Gottes bewegt wird. Und der Herr Jesus sagt ja, wenn dieser Geist kommt, er wird euch leiten. in alle Wahrheit. Das heißt, wer die Bibel liest ohne den Heiligen Geist, versteht sie nicht. Er liest irgendwas, denkt darüber nach, vielleicht studiert er sogar an der theologischen Hochschule etliche Semester und kriegt nichts mit. Es bleibt verschlossen. Weil das nicht studierbar ist vom Menschenverstand. Es ist nur erleuchtungsbar durch den Heiligen Geist. Gott lässt sich nicht ausstudieren durch Menschen. Geht nicht. Er kann uns nur erleuchten über dem, was dort steht, für unser persönliches Leben. Und dann werden wir immer wieder ihn sehen, Jesus im Zentrum. Ansonsten werden wir abgelenkt. Der Gläubige ist also zur Freiheit berufen, bewegt zu werden vom Heiligen Geist. Hier gilt auch das Wort aus Kolosser 2, 16 bis 17. Lesen wir mal das im Zusammenhang. So lasst nun niemand euch ein Gewissen machen über Speise, Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Hört nicht mehr darauf. Das ist ja alles der Schatten von dem, das zukünftig war. Aber der Körper selbst ist in Christus. In Christus, da ist das Zuhause, da ist die Führung, da ist die Erleuchtung, da ist auch die Gewissheit und die Sicherheit. Da ist auch die Furcht nicht mehr vorhanden, weil in Christus keine Furcht ist, in der Liebe. Römer 14, Vers 5 steht auch dazu, durch den Geist geführt, einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere, der hält alle Tage gleich. Ein jeglicher sei in seiner Meinung gewiss, wie er geführt ist. Aber setze es doch nicht zum Maßstab. Ja, das sind so ganz feine Nuancen, die wir manchmal gar nicht merken, die der Widersacher ins Feld führt, um Gemeinde Jesu zu blockieren. Eine dritte Waffe der Zerstörung, die der Feind benutzt, will, ist die Zunge, ist das Reden. Ist das Reden. Nicht umsonst steht im Jakobusbrief, dass das Reden, die Zunge, ein Feuer entfacht. Und Gemeinden sind manchmal nur durch Reden auseinandergebrochen. Weil hinter einem Rücken gerät, man wusste gar nicht warum. Man konnte es auch nicht beweisen. Man hat was gehört und dann redet man. Und schon ist der Streit da. Ja? Das ist also auch eine Waffe des Widersachers, dass er die Zunge entzünden will, denn es steht geschrieben, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Wie viel Segen ist also schon durch unnützes und falsches Reden aufgehalten worden? Der Feind suggeriert einen Gedanken über den Nächsten, man prüft ihn gar nicht, ob das wahr ist, sondern spricht einfach weiter darüber, zu dem Nächsten, und schon ist das negative Gedankengut ausgebreitet, sind belastet. Manchmal sage ich zu meiner Frau, guck mal, hast du es gesehen? Die haben über uns geredet. Konnte man an dem Gesicht sehen. Die waren ganz unfrei. Aber ich weiß zwar nicht, was sie geredet haben, aber wahrscheinlich was Falsches. Sie haben irgendwas gehört und haben sie wieder geredet, ja? Und schon ist da keine Harmonie mehr. Der Teufel hat schon wieder gewonnen. Denn nur da, wo zwei eins wären, worum sie bitten, da will der Herr segnen. Und das will der Teufel verhindern, dass ja nicht zwei eins werden. Bloß nicht. Denn passiert nämlich was, wenn zwei oder noch mehr eins werden, ja, im Geiste Gottes. Ich lese mal Jakobus 3, damit wir auch diesen Schriftbeweis uns vorhalten und merken, wie wichtig die Waffenrüstung ist, von der wir dann sprechen werden. Siehe, Vers 4, die Schiffe, obwohl sie so groß sind, und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch so ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet wird. Dieser Brief ist ja auch an Gläubige geschrieben, nicht an Ungläubige, weil diese Gefahren einfach da sind. Wir wollen das ja oft gar nicht, Aber wir bemerken es dann auch gar nicht, wenn es so passiert ist, weil die Waffenrüstung nicht angelegt war. Wir haben ja ein Beispiel, auch in 4. Mose 12 wissen wir, da hat die Miriam gegen ihren Bruder Mose geredet. Das passt ja einfach nicht, was der da macht. Da fingen sie an zu reden und zu sagen, der da, die Mohren zur Frau und so weiter. Ja, hat Gott gesagt, hast du gut gemacht, Miriam. War richtig? Nein. Sie bekam den Aussatz. Sie wurde unfähig zum Dienst. Der Herr hat das gehört und hat gesehen, der Widersacher hat ihre Zunge entzündet, dass sie gegen den Gesalbten Gottes, gegen den Knecht Mose geredet hat, den Gott sich berufen hat. Das durfte ja nicht sein. Da lesen wir dann in Vers 15 nachher, so wurde Mirjam 7 Tage dann verschlossen außerhalb des Lagers. Das Volk zog nicht weiter. Wir können sagen, wegen des unqualifizierten Redens, wo sie nicht aufgepasst hat, war das ganze Volk blockiert. Zogen 7 Tage nicht weiter. Wegen des Schwatzens. Und so kann manchmal eben das Schwatzen, wenn es doch von der Hölle entzündet ist, wenn es nicht im Geiste Gottes geschieht, zur Besserung, aufhaltendes Element zum Zeugnis von der Gnade in der Welt werden. Ich komme da zum Schluss. Ich möchte auch noch diese 1. Petrus 3, Vers 10 Stelle mal dazu lesen. 1. Petrus 3, Vers 10. Da heißt es dann, wer leben will und gute Tage sehen will, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Und wenn ich mich jetzt selber betrachte und ich würde jetzt versuchen, dieses Wort umzusetzen, muss ich sagen, ich werde kapitulieren. Das geht nur, wenn ich in der Waffenrüstung Jesu bleibe. Ich selber werde das nicht schaffen. Ich werde durch Gedankenblitze plötzlich übermannt und muss dann irgendwas reden. Ich höre was, ja, das ist ja furchtbar, dann sage ich es zu dem Nächsten. Man kann sich nicht zurückhalten, wenn man nicht in der Waffenrüstung bleibt. Aber wer leben will, ja, und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Wiewohl wir also als Kinder Gottes einen Kampf führen, nicht gegen Fleisch und Blut, brauchen wir nicht verzagt zu sein. Das müssen wir uns auch heute sagen und daran festhalten. Wenn wir auch nicht stark sind, so ist der Herr stark und wir sind stark in seiner Stärke. Dann können wir auch diesen Triumph mit dem Apostel Paulus ausrufen. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Wo er sagt, die Waffen unserer Ritterschaft, sie sind nicht fleischlich, sondern die sind mächtig vor Gott zu zerstören Befestigung. Wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Also die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht aus uns, sondern sie sind aus dem Herrn. Und darin wird alles zerstört und dadurch zerstört, was sich gegen Gott aufrichtet. Darum die Waffenrüstung. Jesus ist Sieger. Ich lese noch mal die 2 Verse. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.